Wie hast du darauf reagiert, als du es erfahren hast und vor allem, wann hast du es erfahren?
Na, ich bin an dem Tag zufällig um 5:30 aufgewacht und habe festgestellt, ich bin jetzt gar nicht mehr müde, habe mich vor den Fernseher gesetzt und ZDF geguckt und habe also diesen Ablauf richtig schön genießen können. Weil du musst ja bedenken, ich habe ja schon im Juli einen Artikel veröffentlicht, wo ich mit 90% gesagt habe, Trump macht das. Und wer sich nicht nur auf die Staatsmedien verlassen hat, der wusste, dass das so kommt. Weil die Sache war eigentlich klar. Das Schlimmste, was uns hätte passieren können, wäre die Clinton gewesen.
Warum warst du dir so sicher im Juli schon, dass es Trump machen wird? Weil es haben ja alle für Clinton Partei ergriffen und die Berichterstattung war auch dementsprechend, war es nicht eigentlich mehr offensichtlich oder offensichtlicher, dass Clinton es werden muss, sozusagen vom Establishment aus?
Ja, das hätten sie sich gewünscht. Aber die Sache war, ich meine, die Clinton, man muss ja da schon mal zurückgehen. Der Obama hat ja letztlich, wie er gegen die Clinton gekämpft hat, genau dasselbe gesagt wie der Trump jetzt in diesem Jahr. Der hat sie als korrupt und sonst was bezeichnet. Damals hat man gesagt, ja, der Obama, der darf das, ne? Der Trump darf das nicht. Das heißt also, das ist ja eine tief verwurzelte Geschichte schon gewesen, dass man erkannt hat, was die Clinton für eine Person ist. Und die Sache mit den E-Mail-Affären, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Es brodelt in den USA ja schon lang gegen diese Clinton Foundation. Das ist ja ein ganz grauenhafter, korrupter Verein, wo sich die Clintons selbst die Taschen vollgeräumt haben, ihre Freunde versorgt haben und so weiter und so weiter. Dann hat der Obama ja schließlich die Clinton als Außenministerin rausgeschmissen, weil sie eben unfähig ist. Also die Clinton konnte das nicht werden.
Wie hast du darauf reagiert, oder nein, nicht wie hast du darauf reagiert, sondern wenn wir uns die Berichterstattung in den Medien anschauen, gerade jetzt in der ersten Woche nach der Wahl, was ist da dir am meisten aufgefallen?
Na, das ging an dem Morgen schon los. Da war ja so eine wunderbare Runde versammelt, die alle geglaubt haben, dass Clinton das wird und sich darüber gefreut haben. Und dann war es so schön zu beobachten, wie denen langsam die Farbe aus dem Gesicht gewichen ist. Und ja, dieser Röttgen, dem konnte man richtig ansehen, dass er weiß, die Karriere ist beendet. Da ist Schluss, da ist Feierabend. Und das war wunderbar.
Ja, die Reaktion der Bundeskanzlerin, die war ja auch sehr merkwürdig. Sie hat also quasi gratuliert und das Ganze mit einer Bedingung angeknüpft. Oder auch der Steinmeier, der gar nicht gratuliert hat, sondern der nur quasi seine Thesen oder seine Einstellung weiter vorangeschoben hat. Wie ordnest du die Stellungnahme der Bundesregierung ein?
Also erstens mal kam sie viel zu spät. Das ist mal klar. Und zum anderen klang die etwa so, wie man früher von der DDR gewöhnt war, die Glückwünsche zum Wahlsieg in Moskau. Also so eine Pflichtübung, wo man dann sagt, ja, wir haben ja gemeinsame Werte und den ganzen Zeug. Und also es ist lächerlich, was Frau Merkel da abgeliefert hat.
Ist es nicht ein bisschen so, wie wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, wenn die Merkel dem Obama oder dem Trump Vorschriften macht?
Ja, nicht nur Vorschriften, sie hat praktisch die zukünftige Zusammenarbeit an Bedingungen geknüpft. Da muss man sich gleich mal fragen, Moment, wie ist denn da das Verhältnis? Und das mit dem Schwanz und dem Hund, das ist an dieser Stelle sicher sehr angebracht.
Manch ein Kommentator oder Journalist hat sich gewundert, warum sie die gleichen Bedingungen nicht auch an den Herrn Erdogan gestellt hat. So von wegen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Meinungsäußerung und so weiter. Das wäre doch mal interessant zu sehen, wenn sie das Gleiche beim nächsten Besuch in Ankara sagen würde.
Naja, das sind sowieso schon länger völlig inkohärente Handlungsweisen. Wenn man bedenkt, für welche Dinge unbewiesene Dinge Sanktionen gegen Russland verhängt worden sind und aufrechterhalten werden. Und bei Erdogan, bei der Türkei, da wird gar nicht darüber diskutiert, dass man da sagt, oh, da müssen wir aber jetzt mal wirklich krawattisch auftreten.
Gutes Stichwort Sanktionen. Merkel ist ja eine der europäischen Politikerinnen, die massiv hinter den Sanktionen gegen Russland steht. Jetzt hat Trump in seinem Wahlkampf schon angekündigt, dass er da eigentlich gar kein Fan davon ist und das am liebsten rückgängig machen wird. Glaubst du erstens, ob das machen wird, sie rückgängig machen, und zweitens, wie steht dann die Merkel da?
Die ganzen Dinge, die er gesagt hat, die sind ja hier überhaupt nicht wahrgenommen worden, weder von den Medien und offensichtlich auch nicht von unserer Politik. Der Trump hat sehr klar gesagt, er will mit diesem Interventionismus aufhören. Er hat gesagt, er will den Assad nicht weghaben, weil er hat sehr klar gesagt, der Assad ist ein Stabilitätsfaktor dort unten und wir brauchen den. Diese ganzen Dinge, dann hat er auch gesagt, das mit der Krim zum Beispiel, hat der Trump sehr klar gesagt, das war eine Entscheidung des Volkes dort und es ist nicht seine Aufgabe, eine Volksentscheidung auf der Krim zu hinterfragen oder gar abzulehnen. Das kann er nicht. Das heißt, wir werden hier ganz dramatische Änderungen im Umgang mit Russland, mit der Ukraine auch, denen schwimmen allen die Fälle davon.
Glaubst du, dass er es wirklich umsetzen wird? Oder ist es dann auch nur Wahlkampfgerede, wie die Geschichten mit dem Rassismus und dem Mauerbau vielleicht auch nur dem Wahlkampf geschuldet sind?
Nein, das glaube ich nicht, weil wenn er ein Verhältnis, ein friedliches, gutes Verhältnis zu Russland haben will, dann müssen diese Dinge ja geklärt sein. Und das will er ja, weil wir wissen es als Deutsche am allerbesten, mit Russland kann man gute Geschäfte machen. Wenn man es denn zulässt, ne? Und die Amerikaner wollen selbstverständlich gute Geschäfte machen. Der Trump ist ein Geschäftsmann.
Jetzt hat heute angekündigt, also heute jetzt am 14. November, hat Trump angekündigt, dass er auf sein Gehalt verzichten möchte. Also sprich, er will nur einen obligatorischen 1 Dollar pro Jahr haben, weil er ist reich genug. Die 400.000 Dollar im Jahr, der schenkt er sich. Ist es nur ein PR-Schachzug, dass er sagt, er holt sich auf die Art und Weise das Vertrauen, oder ist es ihm wirklich ernst?
Das ist ihm mit Sicherheit ernst. Das braucht er nicht. 400.000 Dollar im Jahr. Wenn ein Mann 1 Milliarde hat, da müssen wir mal ganz kurz eine Milliarde betrachten. 1 Milliarde, wenn man hat, bedeutet, dass man 1.000 Jahre lang jedes Jahr 1 Million ausgeben kann. Das kann vernünftigerweise kein Mensch. Also das heißt, der hat ja mehrere Milliarden. 400.000 Dollar sind für den letztlich nicht interessant. Und außerdem hat er ja auch während seines Wahlkampfs sehr klar gesagt, er will von niemandem abhängig sein. Er ist von niemandem abhängig. Er hat vom Großkapital kein Geld genommen, etc. Also dieser Mann ist seit über 100 Jahren der erste Präsident, der keine Verpflichtungen gegenüber irgendjemandem in sein Amt mitnimmt. Das haben wir bislang nicht gehabt.
Ja, Kennedy war auch schon ziemlich gut situiert, ne? Der war jetzt auch nicht unbedingt arm. Aber war halt doch noch mehr im Establishment verstrickt, oder?
Also sagen wir mal, der ganze Kennedy-Clan hatte nicht die Finanzmittel, die der Trump heute im Kreuz hat. Mhm. Also wie ich schon sagte, wenn jemand 1 Milliarde hat, dann ist der unabhängig.
Er hat ja als erstes seine erste Ansprache nach der Wahl, bei der Wahlparty eben noch, hat er gesagt, ja, er hat einen Anruf gekriegt von Secretary Clinton und sie hat ihm gratuliert und er hat ihr gratuliert und es waren ganz versöhnliche Töne zu hören. Nichts mehr mit, ich steck dich in den Knast und du bist korrupt und sonst was. Glaubst du, das hat er jetzt gemacht, um die Wähler zu versöhnen, oder kommt Clinton irgendwann doch nochmal dran?
Die kommt dran. Nur der Trump ist ja nun wirklich auch ein geschickter Taktierer, das muss man schon klar sehen. Das, was so nach so einer Wahl passiert, das ist jetzt auch mal demokratisches Prozedere. Hier müssen die Gräben wieder zugeschüttet werden und so weiter, und zwar von beiden Seiten. Und das haben auch beide Seiten sehr professionell gemacht. Aber was der Trump gemacht hat, ist, er hat gleichzeitig schon gesagt, er wird jemanden benennen, der die Clinton Foundation ins Visier nimmt. Und über diesen Weg wird er sie kriegen. Und dann kann er nämlich sagen, okay, ich war ja großzügig nach meinem Wahlsieg, weil die E-Mail-Geschichten und so weiter, das lassen wir jetzt mal ruhen. Aber über die Clinton Foundation, da haben wir ja vorher praktisch gar nicht geredet. Okay. Über die kriegt er sie.
Okay. Ja, E-Mail-Geschichte ist auch ein gutes Stichwort. Julian Assange sitzt seit 4 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London fest, eigentlich auch im Knast. Ja. Er kommt nicht raus, dem Mann geht es auch gesundheitlich gar nicht so gut, wie ich gelesen habe. Glaubst du, dass er das jetzt dann rückgängig machen wird, dass er Julian Assange im Nachhinein begnadigt sozusagen, dass er aus seinem Asyl da raus darf? Weil die Amerikaner haben ja Druck gemacht auf die Schweden und aufgrund des Drucks der Schweden sitzt er ja eigentlich ein. Ja,
ja. Ja.
Was ist da deine Einschätzung?
Ich denke, das steht nicht ganz oben auf der Agenda. Mhm. Das sind Dinge, die werden im Laufe des nächsten halben Jahres wahrscheinlich irgendwo mal angepackt. Ist jetzt auch letztlich für den Fortgang der Welt nicht so wichtig, finde ich. Mhm. Für den Assange persönlich sicherlich auch. Und ich würde es ihm sicher wünschen, dass er da mal wieder Frischluft kriegen kann. Aber da sind einige Dinge, die wir nicht zu hoch hängen dürfen.
Die Kritiker von Trump werfen ihm ja vor, dass er ein politischer Neuling ist, dass er mit überhaupt keiner Erfahrung in das Amt geht und das wichtigste Amt auch noch und dass man ihm daraus einen Strick dreht. Wenn man sich jetzt mal die Expertise von einem Obama oder George W. Bush vorher anschaut, was die gemacht haben vorher, dann sieht es auch nicht so glänzend aus. Wieso wird das jetzt rausgezogen als Argument gegen Trump?
Weil sie sonst wahrscheinlich keins haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, der Trump führt seit Jahrzehnten erfolgreich ein Riesenunternehmen. Und was ist letztlich ein Staat anderes als ein Riesenunternehmen? Und der bringt seine Mannschaft mit und alles. Also ich habe da beste Hoffnung. Und ich denke, gerade weil er eben kein Profipolitiker ist, hat er die Chance, Dinge mal wirklich zu bewegen, weil er eben und sich nicht beugen muss. Er muss sich keinen Interessenverbänden beugen, weil er eben keinem verpflichtet ist und alles. Der kann da jetzt wirklich hingehen und sagen, Leute, so will ich das machen.
Jetzt hat er ja gesagt, dass er die Rolle der NATO zumindest überdenken will, also sprich eventuell weniger Engagement zeigen, was natürlich für die Welt an sich einmal ein Segen ist, weil die NATO ist definitiv eine Angriffsarmee geworden, wenn sie es nicht von Anfang an sogar schon war. Und unsere Politiker reagieren darauf, dass sie jetzt mehr Rüstungsausgaben fordern, weil ja die NATO sich zurückzieht. Beißt sich da nicht der Hund in den Schwanz, wenn wir quasi die Hauptursache für Kriege abschaffen oder zurückfahren, dass wir dann trotzdem mehr Ausgaben haben für Militär?
Ja, hier sind wir an einer interessanten Stelle. Es stellt sich ja heraus jetzt mit dieser Wahl, dass unsere Transatlantiker gar keine Transatlantiker sind, sondern Vasallen des militärisch-industriellen Komplex. Und wir hatten ja bereits Anfang der 90er, nach dem Fall der Sowjetunion, eine sehr ernsthafte Diskussion darüber, dass man die NATO eigentlich auflösen könnte. Mhm. Weil die NATO ist geschaffen worden als Schutzbündnis gegen die Sowjetunion. Und nachdem es die nicht mehr gibt, ist die NATO ja eigentlich obsolet geworden. Das ist mal der Punkt 1. Und ich denke, der Trump sieht das sehr klar, dass er sagt, Moment, Russland ist ja gar nicht unser Feind. Welcher Idiot wird auf die Idee kommen, dass Russland irgendwie mit militärischen Mitteln andere Länder überrennen oder erobern will? Das ist doch überhaupt nicht mehr modern. Landnahme ist doch heutzutage überhaupt kein Thema mehr.
Ja, aber er hat doch die Krim annektiert, kommt dann immer als Argument.
Naja, also den Schmarrn, den brauchen wir jetzt nicht aufwärmen, weil die Sezession der Krim war eine Sezession. Mhm. Und wenn es anders gewesen wäre, dann hätte der ganze Westen schon längst in Den Haag aufgeschlagen und hätte da Russland verklagt. So wie man es damals mit dem Kosovo gemacht hat, als man das mit dem Kosovo rechtfertigen wollte. Mhm. Und da hat man ja dann alles zurechtgebogen, wo man dann gesagt hat, okay, das war in Ordnung. Aber das tut man eben nicht, weil man genau weiß, dass es keine Annexion war.
Mhm. Es war eine Sezession.
Es war eine Sezession, die ist im Völkerrecht vorgesehen. Und wenn man dann sagt, ja, aber das war gegen die Verfassung der Ukraine, dann muss man als erstes fragen, Moment, welche Verfassung? Erste, zweite, dritte, vierte oder fünfte? Mhm. Also das stimmt doch alles nicht.
Die Ukraine ist ja auch ein bisschen aus dem Schwerpunkt der Berichterstattung rausgefallen, schon seit einiger Zeit. Dieser Staatsstreich, der 2014 erfolgt ist, der hat nicht dazu ausgereicht, Putin in einen größeren Konflikt zu locken. Putin hat also schon fast buddhistisch reagiert darauf, ja, habe ich neulich gelesen. Also Putin spielt Schach, die anderen spielen Monopoly, so ist der Vergleich immer. Was glaubst du, wie es jetzt mit Trump an der Regierungsspitze der USA mit der Ukraine weitergehen wird?
Au, da passiert schon ganz viel. Der Saakaschwili, der ehemalige georgische Präsident, der in Georgien ja per Haftbefehl gesucht wird, der war ja dann Gouverneur von Odessa. Da gibt es ein paar witzige Sachen, ne? Wo ja eigentlich der Konflikt mit der Ostukraine ausgebrochen ist, weil in Kiew gesagt worden ist, die russische Sprache wird verboten. Nun haben sie aber im Parlament in Kiew und in der Regierung Leute sitzen, wie zum Beispiel in Saakashvili, die überhaupt kein Ukrainisch können. Das heißt, die Sprache im Parlament und in den Gremien ist Russisch und nicht Ukrainisch. Also das sind ganz lustige Sachen, die da laufen. Also sagen wir mal perverse Sachen. Und dieser Saakashvili hat bereits 2 Tage oder so ungefähr nach dem Wahlsieg von Trump sein Gouverneursamt in Odessa hingeschmissen.
Also der geht. Die Ratten verlassen das
Schiff. Die Ratten verlassen das Schiff.
Und glaubst du, dass dann Trump-Regierung die Regierung, die Vasallenregierung in Kiew fallen lässt, mehr oder weniger?
Auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, rein als Geschäftsmann, die Ukraine ist ein Negativgeschäft. Und dann dürfen wir nicht vergessen, welche finanziellen Interessen die Obama-Regierung da drin hatte. Der Sohn von dem Vizekanzler Biden, der Hunter Biden, der ist ja im Vorstand oder sogar vielleicht gehört ihm das, einer der größten Energiekonzerne der Ukraine und so weiter. Da wird ja Geschäfte gemacht in dem Sinne. Aber letztlich kann man mit der Ukraine keine Geschäfte machen, weil Geld, was man da jetzt reinsteckt, das kommt nie wieder.
Das fließt in korrupte Kanäle und
Ich meine, da passiert ganz viel. Da müssen wir schon ein bisschen weiterschauen. Wir haben Moldawien eine Präsidentenwahl gehabt und jetzt in Bulgarien. Gestern, am 13. war der zweite Wahlgang in beiden Ländern und beide pro-russischen Kandidaten haben beide Wahlen gewonnen. Und zwar mit Abstand. Das heißt also, wir sehen hier diese Anti-Russland-Koalition komplett zerbröseln.
Die Wahlen im nächsten Jahr sind sowieso von gesteigertem Interesse für unsere Leitmedien. Jetzt ist in Frankreich im Frühjahr die Präsidentschaftswahl. Es sieht so aus, wie wenn Marine Le Pen gute Chancen hat, den Hollande zu beerben. Dann stehen Wahlen in anderen Ländern an. Auch verstärkt gibt es eine Tendenz Richtung, ich nehme jetzt mal den Terminus der Massenmedien, Richtung Rechtspopulismus, auch wenn das nur ein Kampfbegriff ist oder ein demagogischer Begriff ist. Also das Volk wacht mehr oder weniger auf, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, in Holland und so weiter, England mit dem Brexit. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie ist da deine Einschätzung in Bezug auf die zukünftigen Ereignisse in Europa? Welche Signalwirkung hat die Wahl von Trump jetzt auf diese Bewegungen in Europa?
Also sagen wir mal, die Trump-Wahl ist eine Abwahl des Establishments. Es ist eine Abwahl des dieser globalisierten Ausbeutung, ist eine Abwahl des Wettbewerbs nach unten. Und das hat der Trump ja auch in seinem Wahlkampf sehr deutlich gesagt. Er hat nämlich klar festgestellt, dass er die Arbeitsplätze wieder zurück ins Land holen will. Das müssen wir in Europa auch tun. Ich meine, wir müssen bedenken, was hat uns denn diese Globalisierung angetan, diese unregulierte? Verstehe mich nicht falsch. Globalisierung ist gut und richtig. Aber nicht unreguliert. Es kann nicht sein, es kann nicht funktionieren, dass ein deutscher oder amerikanischer, europäischer Familienvater in Konkurrenz treten muss zu chinesischen Wanderarbeitern, die zu Hunderten in einem Schlafsaal dahin vegetieren müssen. Das kann nicht funktionieren. Da müssen ganz klar, dafür gibt es Zölle, dass man eben solche Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten durch Zölle ausgleicht, dass man sagt, hier wird produziert unter Bedingungen, auch Umweltbedingungen, die bei uns überhaupt nicht statthaft sind, die bei uns, selbst wenn sie es wollten, die Unternehmer gar nicht machen dürften. Aber sie müssen in Konkurrenz treten mit in Indien, Bangladesch, wo die Lederarbeiter mit nackten Füßen in der giftigsten Chemikalie rumstampfen und dann kann das nicht klappen, dann kann man kein deutsches Leder mehr konkurrenzfähig herstellen. Dafür gibt es Zölle. Und das hat der Trump sehr klar erkannt.
Er hat ja heute zum ersten Mal mit dem chinesischen Staatspräsidenten Li Jinping, heißt er, glaube ich.
Ja, so ähnlich.
Xinping.
Ping-Pong oder.
Das ist immer schwierig, ja. Ja. Auf jeden Fall hat der Trump
zum ersten Mal. Ich wollte nicht respektlos sein gegenüber dem chinesischen
Präsidenten. Nein. Der Trump hat also zum ersten Mal heute mit dem chinesischen Staatspräsidenten gesprochen und hat da auch schon signalisiert oder das ist durchgesickert, dass es da auch Einigungen gibt. Also es gibt sehr viele Gespräche. Gespräche, die in die richtige Richtung laufen. Ist das etwas, was wir von seiner Politik auch in Zukunft erwarten können? Wie schätzt du ihn persönlich ein?
Natürlich, selbstverständlich. Wie gesagt, Trump ist ein Geschäftsmann. Der hat übrigens auch Volkswirtschaftler so studiert. Das ist ja kein Dummer. Ne? Und wenn man gerade eben Deutschland, USA, China, USA, wenn man die Handelsströme betrachtet, dann ist überall das Riesenproblem, dass die Amerikaner jede Menge importieren, aber praktisch keine Gegenware herstellen, verkaufen können. So, das war natürlich für China in den letzten Jahrzehnten durchaus gängig, weil dadurch hat China Know-how, Geld und alles ins Land bekommen, konnte seine Wirtschaft aufbauen, diese unglaublichen Wachstumsraten herstellen. Aber das muss ein Ende haben, weil das kann nicht auf Dauer gehen. Die Chinesen verschenken quasi das, was sie produzieren, an die Amerikaner, so wie wir das ja auch tun. Ja, unser Außenhandelsüberschuss von 240 Milliarden im letzten Jahr, das haben wir auch verschenkt. Das kriegen wir nie wieder. Und das geht den Chinesen nicht anders. Die Chinesen haben ja mittlerweile Währungsreserven von 5.000 Milliarden Dollar oder mehr. Und das müsste ja irgendwann mal wieder abgebaut werden. Und das kann man eben nur machen, wenn man dafür sorgt, dass wieder Produktion zurückkommt nach Amerika, das Know-how zurückkommt nach Amerika und die Amerikaner dann tatsächlich auch wieder Ware gegen Ware handeln können. Und dazu muss man dann zum Beispiel eben auch mit China die Währungen angleichen, dass man sagt, okay, hier muss das eine teurer werden, das andere billiger, damit das dann wieder funktionieren kann. Das wird hart werden für die Amerikaner auf der einen Seite, weil ihnen die Importe natürlich erstmal fehlen werden. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner aber ein sehr, sehr flexibles Volk. Die sind schon sehr schnell entwicklungsfähig. Und die werden das nach meiner Einschätzung, werden die das innerhalb kürzester Zeit, und damit meine ich wenige Jahre, schaffen, dass sie ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen und dann tatsächlich es schaffen werden, eine ausgeglichene Handelsbilanz herzustellen, wenn dem Trump sein Programm wirklich durchgezogen wird.
Wenn er das wirklich durchführt, was er ankündigt, also auch zum einen das Wirtschaftsprogramm, das Runterfahren der militärischen Ausgaben, macht er sich nicht automatisch damit eine ganze Menge mächtiger Feinde? Wird er nicht gedallest, wie ich vorhin hier mal gehört habe?
Ja? Naja, Vorsicht. Er hat ja eigentlich gesagt, dass er die Militärausgaben sogar noch hochfahren will. Aber ich denke, das ist ein Wahlversprechen, das er nicht einhalten wird. Mhm. Das war etwas, wo er versucht hat, sich den Zorn des militärischen industriellen Komplexes etwas abzudämpfen. Das ist klar. Aber hier müssen wir zurückschauen. Roosevelt mit seinem New Deal in den 30er Jahren nach der Depression, der hat genau das gemacht, was der Trump jetzt vorhat. Nämlich Infrastruktur reparieren, Schulen reparieren, Brücken reparieren, Straßen reparieren, Häuser neu bauen, wo er sagt, hier, wir werden mit amerikanischem Stahl wieder amerikanische Wolkenkratzer bauen und so weiter. Das ist das, was das Land braucht. Sie dürfen nicht vergessen, in Amerika leben 45 Millionen Menschen von Foodstamps, von Lebensmittelmarken. Und das ist ein Zustand, das kann nicht sein. Das sind mehr als 15% der Bevölkerung. Das ist doch Wahnsinn. Mhm.
Glaubst du, dass er die heiligste Kuh irgendwie anpinkeln wird, indem er die Fed irgendwie regulieren möchte? Es gibt ja erste Anzeichen dafür, dass Janet Yellen zum Beispiel jetzt wahrscheinlich nicht länger wie 2018 im Amt bleiben wird. Man möchte sie jetzt nicht sofort absägen, aber man hat schon signalisiert, dass also mit ihr ab 2018 nicht mehr zu rechnen ist. Glaubst du, dass da gewisse Regulierung eintreten wird? Weil das wäre die krasseste Nummer von allen. Ja?
Es ist ein heißes Eisen. Also, wenn etwas funktionieren könnte, dann muss es so sein, dass die Amerikaner erstmal ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Und zwar sowohl die Inlandsnachfrage als auch die Inlandsproduktion. Und in dem Moment, wo sie nahe an einer ausgeglichenen Außenhandelsbilanz sind, wird das gesamte Geldsystem der Welt zusammenbrechen. Weil in dem Moment, es ist klar, offiziell haben die USA einen Schuldenberg von über 20.000 Milliarden Dollar. Also das sind unvorstellbare Summen, die niemals irgendwann zurückgezahlt werden können. Das ist völlig klar. Das heißt, früher oder später müssen die annulliert werden. Aber solange das Außenhandelsdefizit der USA so hoch ist, wie es jetzt ist, nominal 1.000 Milliarden pro Jahr, Ja? Aber das ist nur nominal. Wenn die Schweinereien aus dem Finanzbusiness noch wegkommen, dann ist es mindestens doppelt so viel. Das heißt, das sind 6-7 Milliarden jeden Tag, was die Amerikaner konsumieren an Gütern, für die in Amerika kein Strich Arbeit geleistet worden ist. Und wenn das Finanzsystem jetzt zusammenbräche, dann hätten die ein Riesenproblem. Dann hätten die Bürgerkrieg. Da würde überhaupt nichts mehr funktionieren. Das heißt also, in dem Moment, wo die Amerikaner wieder in der Lage sind, eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz herzustellen, kann man rangehen und sagen, so, und jetzt machen wir ein globales Insolvenzverfahren, was letztlich bedeutet, alle Schulden streichen. Einfach streichen. Weil da passiert überhaupt nichts. Man muss dann nur kurz nachdenken. Wenn mit der Stunde jetzt alle Schulden und Guthaben annulliert würden, was würde von der Welt verschwinden? An realen Dingen?
Nichts.
Eben nichts. Ja? Nur anschließend hätten die Amerikaner eben das Problem, und zwar dasselbe Problem wie die Sowjetunion nach 1990, wo Russlandhandel hieß damals, und ich weiß das von einem guten Freund, der hat damals Computer verkauft nach Russland, Ware gegen Ware. Und das würde im Moment nicht funktionieren, weil die amerikanische Wirtschaft dazu nicht in der Lage ist.
Das Einzige, was sie produzieren, sind Waffen. Ne? Und da gibt es dann hoffentlich nicht mehr so viele Absatzgebiete. Ja.
Erstens das und zweitens sind sie da auch nicht mehr top.
Wie wir gesehen haben, die russische Technik scheint da ganz schön aufgeholt zu haben.
Ja. So ist es. Ja.
Am Dienstag gab es ja immer den Kill Tuesday, wenn Obama die Drohnenbefehle unterzeichnet hat und die Hochzeit der Woche ausgesucht worden ist zum Bombardieren sozusagen. Ja, das klingt jetzt
aber
makaber, aber es war wirklich so. Glaubst du, Trump wird weitermachen in dieser Tradition, dass er da in dieser Richtung...
Da hat er sich sehr klar positioniert. Er hat sehr klar gesagt, keine Regime-Changes mehr, nicht mehr Weltpolizist etc. Da hat er sich sehr klar positioniert. Und auch hier müssen wir ein bisschen die Geschichte betrachten. Es hieß früher immer ganz einfach, ein Land, das Krieg führt, da geht die Währung und die Wirtschaft den Bach runter. Amerika führt seit, Beginn 100 Jahren, weiß der Kuckuck, pausenlos Krieg. Und man sieht es ja, die Wirtschaft ist den Bach runtergegangen, die Währung nicht, weil zu viele Menschen auf der Welt Dollar haben und aufpassen, dass das nicht passiert. Also das heißt, als Geschäftsmann weiß er ganz genau, wenn er sein Land wieder auf Vordermann bringen will, dann muss er das Krieg führen einstellen. Und er muss... Da ist der Punkt, Schwerter zu Pflugscharen. Das ist das, was die Amerikaner wieder machen müssen. Es ist ja nicht so, dass es in diesem Land keine Hochtechnologie gäbe, aber die ist eben vor allem militärisch. Schauen wir uns Boeing an zum Beispiel. Die 787, die hat nur noch eine Fertigungstiefe von 30%. Der Rest wird alles aus dem Ausland importiert. Das können die Amerikaner selber gar nicht mehr. Diese ganzen Carbonfaserteile, da wird kein einziges Teil für diese Boeing in Amerika hergestellt, wird alles importiert. Ja, und das müssen die zurückholen. Aber das schaffen die.
Wenn wir jetzt die letzte Woche mal so Revue passieren lassen, dann vom Tag 1 nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse waren sehr viele Demonstranten auf der Straße. Also sieht so aus, dass die auch organisiert worden sind, George Soros und Co., die haben alle die gleichen Plakate hochgehoben. Was wäre, wenn Clinton gewonnen hätte und Trump-Anhänger wären auf die Straße gegangen? Wie hätte sich die Berichterstattung unterschieden?
Naja, also ich denke, da muss man dann auch sehen, als bevor man sowas beurteilt, muss man sehen, in welcher Größenordnung hätte Trump verloren. Wenn das, ich sag's mal, ums Arschlecken knapp ausgegangen wäre, dann hätte es sein können, dass da wirklich bürgerkriegsendlich Zustände aufkommen. Wenn er deutlich verloren hätte, dann hätten die gesagt, naja, blöd gelaufen. Die wären nicht auf die Straße gegangen, nee.
Aber er hat deutlich gewonnen und das ist der große Unterschied.
Genau, das ist der Punkt.
Also ich habe eine Karte gefunden von den Staaten, die sich alle rot gefärbt haben. Er hat ja gerade in dem Rust Belt, also in den ehemaligen Industriestaaten, der Peter Orzechowski hat es den amerikanischen Ruhrpott bezeichnet, ja, da wo die Schwerindustrie ist, die Kohle, die Autoindustrie um die großen Seen rum da, Michigan, Ohio, Chicago, die ganzen Ecken. Das war ja alles demokratisch früher. Haben die einfach die Regierungen das Vertrauen der Bevölkerung dermaßen verspielt, dass jetzt Trump als der große Hoffnungsträger gilt?
Ja, natürlich, weil diese wichtigen Sachen, die Trump auch in seinem Wahlkampf gesagt hat, die sind bei uns ja nicht publiziert worden. Der hat das ja sehr klar gesagt, Leute, ich hole euch diese Arbeitsplätze zurück, wenn es sein muss, mit hohen Importzöllen. Er hat noch wenige Tage vor der Wahl einen Vortrag gehalten vor irgendwelchen Industriemanagern, wo es darum ging, dass schon wieder ein Autowerk auswandern wollte nach Mexiko, ein Werk in Amerika schließen, in Mexiko aufmachen, wo der Trump gesagt hat, Leute, das könnt ihr gerne machen. Aber ich sage euch eins, ihr kriegt dann 35% Importzoll auf die Autos aus Mexiko.
Und somit ist der Vorteil,
euch das überlegen.
Das zu produzieren in Mexiko ist damit schon wieder hinfällig.
Ja. Auf null.
Ja.
Ganz im Gegenteil. Eben. Geht nicht mehr.
Geht nicht mehr, ja.
Und darum geht es. Und wenn man das sieht, was aus Detroit geworden ist, aus diesen ganzen Städten, die mal richtig gut beieinander waren, da verfällt ja alles, da ist nichts mehr. Ne? Mhm. Den Menschen geht es wirklich dreckig. Nein, das ist grauenhaft. Die wollen einfach nicht mehr das, was bislang passiert ist. Das wollen die nicht mehr. Und damit sind sie in Europa auch nicht anders. Wir in Deutschland sind hier, speziell in Bayern natürlich, eine Insel der Glückseligen. Ja? Deswegen ist bei uns das Protestpotenzial noch sehr verhalten. Aber gucken wir doch nach Griechenland, nach Spanien, nach Portugal und so weiter. Auch Frankreich. Wir kriegen in unseren Staatsmedien ja die ganzen Berichte von diesen wirklich gewalttätigen Krawallen in Frankreich. Die kriegen wir doch, die werden uns komplett vorenthalten. Mhm. Was wurde uns denn aus Calais berichtet, aus diesen Flüchtlingslagern? Nichts. Na? Diese ganzen Dinge, das wird uns sehr bewusst vorenthalten, damit wir eben nicht sehen, was um uns herum passiert, damit wir hier nicht aufwachen.
Ich habe vor kurzem einen schönen Begriff aufgeschnappt, nämlich Propagandaopfer. Also sprich Leute, die sich darüber gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich einer Propaganda permanent aufgesessen sind. Und ich schätze mal, es ist eine Zahl, die geht über 90% innerhalb von Deutschlands. Glaubst du, dass die Zahl der Leute, die jetzt aufwachen, also sprich brutal aufwachen, größer werden wird?
Naja, die, sagen wir mal, unsere Häuptlinge, die sind ja schon unsanft geweckt worden aus ihrem Paralleluniversum. Die Medien tun im Moment alles, um dieses Aufwachen zu verhindern oder irgendwie zuzuschmieren, indem sie immer noch irgendwas Schlimmes über Trump sagen und eben die Sachen, die gut sind, wieder zurückhalten und alles. Also es wird jetzt sehr spannend, wenn der Obama nach Berlin kommt. Das wird eine sehr spannende Geschichte, weil das war ja gesagt worden, normalerweise dauert das 10 bis 15 Minuten, wenn sich der Präsident elected mit dem alten Präsidenten trifft und mal so ein bisschen unterhält über das Weiße Haus und wie man da die Toilette findet oder sowas. Dieses Gespräch hat 1,5 Stunden gedauert.
Unter nur 4 Augen, ja?
Ohne Berater. Ja. Unter 4 Augen. Mhm. Und ich persönlich gehe davon aus, dass der Obama dem Trump gesagt hat, ich bin heilfroh, dass du diese Wahl gewonnen hast.
Warum glaubst du das?
Weil, wie gesagt, der Obama hat ja der Clinton genau dasselbe vorgeworfen wie der Trump auch. Und dem Obama ist ja sein militärisch-industrieller Komplex vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Wir müssen davon ausgehen, dass der Abschuss der Su-24 in der Türkei, dass der nicht vom Weißen Haus abgesegnet war. Dass viele Dinge in Syrien gelaufen sind, wie zum Beispiel die Bombardierung der syrischen Armee da in Deir ez-Zor, wo dieser Waffenstillstand war, dass der auch nicht mit dem Weißen Haus abgesprochen war, solche Dinge. Und wenn die Clinton dran gekommen wäre, dann hätten wir die Katastrophe gehabt. Und ich halte den Obama immer noch für eine ehrliche Haut. Also ich glaube, der ist wirklich in das Amt gegangen, um was zu bewegen, um dann festzustellen, dass er mit diesen Abhängigkeiten, die er hinter sich herschleppt aus seinem Wahlkampf und so weiter, das nicht durchziehen konnte. Ich meine, was hat er denn durchgezogen? Er hat gesagt, hier Guantanamo wird geschlossen, 8 Jahre her, ne? Redet kein Mensch mehr drüber. Und so weiter. Der hat praktisch nichts von dem durchziehen können, was er wollte. Das hat alles nicht funktioniert. Und der Trump hat jetzt die Möglichkeit, das zu machen.
Wenn du ins Jahr 2017 schaust, in dem Sommer, was denkst du, versuch mal einfach, ein Jahr lang Trump, Januar 2018.
Okay. Ja,
was denkst du, wie sich die Welt bis dahin verändert hat, in einer positiven Sicht? Lass uns mal träumen ein bisschen.
Also gut, ich bin kein Hellseher, aber ich mache manchmal ganz gute Vorhersagen. Ich denke, das geht schneller, da brauchen wir gar nicht so lange warten. Das Wichtigste, was jetzt passieren wird, ist, dass sich Trump mit Putin trifft. Und ich denke, Also wir wissen es aus dem Leben, wenn sich zwei Machos, was jetzt ein bisschen übertrieben ist, ohne Frauen treffen, dann verstehen die sich immer prächtig. Und der Trump hat ja auch schon über den Putin gesagt, zu Clinton, he has outsmarted you. Das heißt also, der hat dich intellektuell ganz locker in die Ecke gestellt. Das heißt, hier herrscht ein Respekt von Trump zu Putin, weil er sieht, was der Putin mit seinem Land geschafft hat. Der hat das, ich meine, 1998 war Russland pleite. Die haben ein Schuldenmoratorium erklärt. Und dann kam Putin und hat dieses Land rausgezogen aus dem Dreck, hat die Löhne innerhalb von 10 Jahren verzehnfacht. Der hat dort wieder einen Mittelstand geschaffen. Das heißt, Putin hat genau das gemacht, was Trump jetzt den Amerikanern versprochen hat. Das heißt, der Trump wird wahrscheinlich, wenn er den Putin trifft, sagen, gib mir mal ein paar Tipps, wie kriege ich mein Land wieder auf die Beine? Und er wird möglicherweise so sagen, hilf mir. Weil alleine schafft er das nicht. Der Trump braucht die Hilfe der Welt. Er braucht die Hilfe Europas, er braucht die Hilfe Russlands, er braucht die Hilfe von allen Seiten. Weil dieses Land ist so kaputt. Wenn wir das jetzt fallen lassen, dann haben wir eine richtige Katastrophe. Und in diesem Sinne, denke ich, werden wir in kürzer als einem Jahr, ich sag mal jetzt unvorsichtig voraus, dass wir innerhalb eines halben Jahres die Geschichte mit dem IS, mit Syrien und alles geregelt haben. Wir werden in der Ukraine wahrscheinlich Dinge erleben, von denen wir heute noch überhaupt nicht träumen können. Das wird ganz schnell gehen. Möglicherweise werden sich Putin und Trump sogar einigen, dass sie sagen, Leute, lasst uns für die ganze Ukraine eine Volksabstimmung machen, wo sie hinwollen. Und dann wird wahrscheinlich das Vernünftigste passieren, was man machen kann, nämlich, dass man die Ukraine in mindestens 2 Teile teilt, einen östlichen und einen westlichen, weil also seit mehr als 100 Jahren ist diese Ukraine geteilt. Es gab eine Ukraine niemals vor 1991 als Staat. Also es ist ein völlig unnatürliches Gebilde. Das heißt also, man kann davon ausgehen, dass die sagen, komm, lass uns doch da eine Volksabstimmung machen. Wo wollt ihr hingehören? Was wollt ihr machen? Und dann teilt man dieses Land und dann kann man das, dann kann da Ruhe herrschen. Weil die kriegst du nie wieder zusammen. Schon vor, also 1944 war mein Vater in der Nähe von Lemberg als Polizist für eine Zeit. Und da hat er das erlebt. Da gab es westukrainische Partisanen, ostukrainische Partisanen, die wurden damals schon als Moskali beschimpft. Dann gab es polnische Partisanen und dann gab es noch Partisanen von den Resten der Roten Armee. Die haben sich alle gegenseitig bekämpft und die Wehrmacht haben sie in Ruhe gelassen, interessanterweise. Aber mein Vater hat damals schon gesagt, die schlimmsten, dümmsten, arrogantesten, das war die UAP, diese ukrainische Unabhängigkeitspartei. Und das sind dieselben, die heute in Kiew sitzen. Das heißt also, das ist gar nichts Neues. Diese Teilung des Landes, zumindest mental, die war schon immer da.
Glaubst du, dass der militärisch-industrielle Komplex, also der Deep State, ja, der geheime Staat im Hintergrund, ja, da einfach so tatenlos zuschauen wird? Oder machen die einen False Flag und er muss dann reagieren? Oder sind die jetzt einfach ausgetrumpft?
Die sind ausgetrumpft. Mhm. Ja. Die sind ausgetrumpft, weil sie eben auf diesen Präsidenten keinen Zugriff auf den.
Also ich glaube, die Stellen für den Secret Service sind jetzt heiß begehrt, dass der Trump eine richtig gute Mannschaft um sich rumstellt. Also es ist echt eine spannende Zeit. Also ich bin heilfroh, dass es jetzt so ausgegangen ist, auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Aber alles ist besser wie Clinton.
Ja. Clinton wäre der größte anzunehmende Unfall gewesen. Ja. Und das, also sagen wir mal, das Wichtigste, was wir jetzt direkt am nächsten Tag nach der Wahl nehmen können, ist, dass die immanente Gefahr des Dritten Weltkriegs minimiert ist. Mhm. Die ist im Moment nicht mehr da. Mhm. Und das ist für uns Europäer das Wichtigste, weil dieser Krieg hätte nicht in Amerika stattgefunden, sonst wurde, hätte uns direkt hier betroffen, in Europa.
Ramstein, ja. Stuttgart,
alles möglich, egal was. Ja. Ne? Egal was, er hätte hier stattgefunden, es hätte uns zerstört. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch, die Amerikaner müssen das schon einsehen und der Trump als Geschäftsmann wieder weiß das, dass er zum Beispiel die wirtschaftliche Kapazität von China nie mehr einholen kann. Ist auch nicht nötig. Das sind 300 Millionen Amerikaner, 1, wie viel Milliarden Chinesen. Wir sind 500 Millionen in Europa. Dazwischen liegen 140 oder ein bisschen mehr Millionen Russen. Lass uns das doch alles mal anständig zusammenarbeiten. Nicht sagen, wir wollen dominieren, wir wollen bestimmen. Lass doch die Menschen in ihren Ländern selbst bestimmen, wie sie leben wollen. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist mir sowas von scheißegal, ob Frauen in Afghanistan mit einer Burka oder einem Niqab oder nackt rumlaufen, das ist mir vollkommen egal. Und es ist mir genauso egal, ob in der Türkei Erdogan oder sonst was herrscht, das geht mich nichts an. Das Einzige, was ich von allen Ländern fordere, ist, wenn jemand ausreisen will und nicht irgendwie kriminell ist, dann muss er das tun können. Mehr nicht. Aber die Leute sollen doch bitte leben, wie sie wollen. Wir haben in Europa ja auch schließlich in Jahrhunderten langsam die Form entwickeln müssen, schmerzhaft, mit allem Möglichen drum und dran, dass wir so leben können, wie wir heute leben. Und diese Wege, die müssen andere Länder auch gehen.
Daniele Ganser hat das in seinem Vortrag neulich auf dem Kopfverlag, auf dem Kongress vom Kopfverlag hat das beschrieben, so, es gibt eigentlich einen Satz, auf den man alles reduzieren kann, das Leben ist heilig. Egal, ob man Muslim ist, Jude, Christ oder Buddhist oder so, wenn alle sich auf diesen Nenner einigen, das Leben ist heilig, dann dürfte es eigentlich keine Probleme geben bei uns auf der Welt. Wenn keiner den anderen angreift, weil er gegen dieses universelle Gebot verstößt, das Leben ist heilig, dann müsste eigentlich alles gut sein. Wie du sagst, egal ob Afghanistan, Türkei oder Indien oder wie auch immer.
Stimme ich grundsätzlich zu, ist mir aber ein bisschen zu wenig, zu undifferenziert, weil da kommt eben dieser Faktor, dass wir leider irgendwo eine kleine einstellige Prozentzahl von Menschen haben, denen Macht und Macht über andere zu viel bedeutet. Ja. Das ist das, wo wir in Bayern ja immer sagen, leben und leben lassen. Oder wie der alte, wie hieß er, der Kaiser, Friedrich I. oder der gesagt hat, jeder soll nach seinem Gusto glücklich werden, ne, wo er die Hugenotten reingeholt hat, der gesagt hat, komm, bleibt Hugenotten, aber ihr müsst euch unser Recht halten, dann könnt ihr euch hier machen, was ihr wollt. Und das hat gut funktioniert.
Wobei der Zuzug der Hugenotten was ganz anderes für uns bedeutet hat, wie jetzt der Zuzug der Migranten. Das wurde ja auch immer quasi, das wurde ja immer wieder erwähnt, so nach dem Motto, seht ihr damals, die Hugenotten sind gekommen, das ist ja jetzt komplett anders. Ich habe von Marquardt, wie heißt der Fokus?
Marquardt.
Von dem habe ich neulich ein sehr interessantes Statement gehört, wie er gesagt hat, ja, also 80% dieser Leute, die haben überhaupt gar keine Ausbildung, viele können überhaupt gar nicht lesen, die sind weder integrationsfähig noch willig. Also das war ein Videoclip, den ich gesehen habe, einfach so ein kleines Clip, was ich geschickt bekommen habe, für eine Nachricht für all die Gutmenschen da draußen. Mhm. Ja, so. Ist jetzt schon off-topic, das ist jetzt schon jenseits von unserem Thema. Aber
das ist richtig, aber hier muss man schon noch mal ein paar Worte dazu sagen. Diese ganzen ekligen Vergleiche mit nach dem Krieg, wo Deutsche von Deutschland nach Deutschland gekommen sind, wo Gastarbeiter gekommen sind, die aber in Anzahl sehr gering waren und wo die auch gekommen sind mit dem ganz klaren Vorgabe, die kommen hierher, um zu arbeiten,
Das waren
weil sie qualifiziert, italienische Maurer, ich bitte dich, wunderbar. Dann gehen wir weiter, Jugoslawienkrieg, übrigens der große Sündenfall. Ne? Das sind Menschen, die sind uns kulturnah, überhaupt kein Problem. Aber dieser arabische Raum, und ich bin ein intimer Kenner des arabischen Raums seit 1976. Ich war, wie oft war ich in Syrien? Ein wunderschönes Land, wirklich tolle Menschen und alles. Aber es sind Araber. Und die arabische Kultur ist uns einfach sehr fremd. Die ist mit uns ja ganz schwer zu vereinen. Die haben ganz andere Art zu leben. Wenn ich nur an die arabische Minute denke. Also wenn man da jemand sagt, wie lange wird es dauern, dann sagt er one minute. Eine Minute. Und dann weiß man in Arabien genau, das kann alles dauern zwischen 5 Minuten und einer halben Stunde. Und wenn man das weiß, wenn einen dann selber einen fragt, sagt man, one minute, dann weiß der, okay, der kennt sich hier aus, kein Problem. Wir können miteinander auskommen. Aber das funktioniert in Deutschland nicht. Und das sieht man ja auch, wenn uns dann jetzt immer im Fernsehen diese wunderbaren propagandistischen, muss man sagen, Beispiele gebracht werden von hier sind sie integriert und da haben wir jetzt 1300 Leute in Arbeit gebracht. Entschuldigung, 1300, das ist von 1,3 Millionen Migranten gerade mal ein Promille. Mhm. Mehr ist es nicht.
Und so viele Migranten haben jetzt schon mehrfach 50.000 Euro gefunden und haben das dann abgegeben. Und das wird, also die Story ist jetzt so durch, das glaubt kein Mensch mehr, oder?
Vielleicht ist es ja wirklich passiert.
Aber nicht viermal.
Also, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen.
Ich glaube,
vielleicht ist es wirklich passiert.
Aber ich glaube das nicht.
Aber das ist doch egal. Das ist eine normale Menschenpflicht. Und jetzt muss man natürlich an der Stelle sagen, es gibt schon Bereiche, wo uns die arabische Kultur gnadenlos überlegen ist. Und das ist zum Beispiel die Gastfreundschaft, auch die Achtung vor fremdem Eigentum. Die ist in der arabischen Kultur sehr hochstehend. Allerdings auch deswegen, weil es gnadenlos bestraft wird. Mhm. Na, wenn der in Arabien 50.000 Euro findet und nicht abgibt,
Hand ab.
Dann ist die Hand weg. Mhm. Na? Und dementsprechend kommen die mit einem ganz anderen Grundgedanken für diese Dinge hierher.
Ich meine, das ist jetzt alles, jeden Tag ist eine neue Situation. Gell? Das ist jetzt so spannend, diese Zeit. Ja, nächste Woche kann es schon wieder ganz anders ausschauen.
Nö, das glaube ich nicht.
Zum Beispiel das mit den Wahlmännern. Ja? Also noch ist er ja nicht gewählt. Wählen tun ihn ja die Wahlmänner.
Ja.
Glaubst du, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, ihn quasi über die Hintertür zu stürzen?
Also wenn das knapper ausgefallen wäre, mit 271 zu 269, dann würde ich die Möglichkeit sehen. Aber bei dem Ergebnis auf keinen Fall. Außerdem müssen wir ja eines bedenken. In dem Moment, wo es klar wird, dass es neue Mehrheiten gibt, kommen die Ratten aus den Löchern und schließen sich der neuen Mehrheit an. Das heißt also, ich gehe zum Beispiel davon aus, dass auch mit der Clinton Foundation und so weiter, dass da jetzt ganz viele Leute aus dem Umfeld der Clinton kommen und ihre Haut retten, indem sie sagen, hier, ich Kronzeuge, na, dafür bitte nicht bestraft. Also da wird ganz viel in diese Richtung passieren und auch diese Wahlmänner, selbstverständlich werden die den Trump wählen, wie sie müssen. Und wenn es ein oder zwei sind, die es nicht tun, was soll's? Mhm. Das macht eben nichts aus. Nur wenn es knapper gewesen wäre. Ja, okay. Also Amerika hätte mit einem knappen Wahlausgang ein Problem gehabt. Mhm. Aber so wie es gelaufen ist, übrigens genauso wie ich es vorher gesagt habe, ich habe gesagt, er kriegt 60%, ne? Was jetzt natürlich mit dem Popular Vote und so weiter, wo dann gesagt wird, ja in Wirklichkeit, da war auch wieder so eine tolle Meldung. Richtige, super geile Ostblock-Propaganda. Da wurde dann gemeldet, ja, eigentlich haben ja nur 25% den Trump gewählt und die Clinton hat 220.000 Stimmen mehr gekriegt. Ist das nicht geil formuliert? Weil in Wirklichkeit sieht es so aus, dass zwar tatsächlich nur 25% der Wahlberechtigten den Trump gewählt haben, aber auch nur 25,01 oder 2% ihre Stimme für Clinton abgegeben haben. Mhm. Und das System sieht halt vor, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das stimmt mit dieser Popular Vote. Ach. Ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich an einigen Ecken gemauschelt wurde. Aber wie du sagst, weil eben so ein Landslide-Victory da war, dass dann nicht ausgereicht hat, die Art der Wahlfälschungen. Ich hätte ja Bein und, wie sagt man da? Ich hätte
Stein und Bein.
Stein und Bein schwören können. Ja,
das kannst du nicht als Stein.
Dass die das egal wie rumdrehen und aber offensichtlich scheint das System doch noch so zu funktionieren in Amerika, dass mit den Wahlmaschinen und mit allen anderen Möglichkeiten trotzdem eher geworden ist. Ja,
ja. Ja, ja. Nein. Also sagen wir mal, ich bin nicht davon ausgegangen, dass da wirklich aktiv gefälscht wird, weil ja auch von Anfang an klar war, dass es ein ganz enges Rennen wird. Und dann, in dem Moment, wo es ein enges Rennen wird, ist das Fälschen sehr, sehr schwierig, weil man ja nicht weiß, wer in diesem Wahlauszählungsbüro, auf welcher Seite sitzt denn mein Nachbar? Also die Chance ist 50-50, dass der auf meiner Richtung ist oder auf der Gegenrichtung. Mm-hmm. Das heißt, in dem Moment, wo das eben so knapp geht, ist Manipulation schwieriger, als wenn es deutlicher ist. Aber wenn es deutlicher ist, ist Manipulation schon wieder unnötig. Also mit Wahlmanipulationen in dem Sinne in diesen Ländern, da sehe ich nicht viel.
Nee. Da muss man schon. Schauen wir mal, was das wird. Also ich bin innerlich glücklicher, wie wenn die Clinton jetzt gewonnen hätte. Ich bin gespannt, ich bin neugierig, ich bin offen und ich gebe ihm eine Chance. Aber was daraus wird, das wird sich jetzt zeigen. So in einem Jahr, wenn wir nochmal zusammensitzen, dann werden wir bestimmt mehr wissen. Ja.
Der Kelch Clinton ist an uns vorbeigegangen. Das ist mal gut. Wir haben also jetzt müssen uns in der nächsten Zeit nicht vor einem dritten Weltkrieg fürchten. Und ich glaube, wir müssen uns überhaupt nicht mehr davor fürchten. Wenn sich die zwei Herren, Putin und Trump, wenn die sich einigermaßen untereinander verstehen, dann denke ich, können wir tatsächlich in ein goldenes Zeitalter voranschreiten.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Peter.
Gerne.